Bevor es losgeht mit der ersten Folge, wir haben leider ein paar kleine Tonprobleme zu Beginn gehabt. Das gibt sich aber in den ersten 10 Minuten. Also einfach weiterhören, es wird besser. Viel Spaß mit dem Universum.
Herzlich willkommen bei der ersten Folge von Das Universum. Dem Podcast, in dem Florian und Ruth über das Universum plaudern. Mit Florian.
Und mit Ruth.
Hallo, hallo Flo. Schön, dich zu hören.
Ja, hallo Ruth, auch schön, dich zu hören. Und vermutlich hört uns auch jemand zu.
Hoffentlich. Sonst, ja, gut. Ich meine, es macht immer Spaß, einfach so mit dir zu plaudern. Aber wäre schon auch cool, wenn auch noch andere Leute zuhören würden.
Ja, das wären sie schon. Also hoffe ich mal. Also ich gehe da fest davon aus, dass jemand zuhört.
Du, warum machen wir das denn eigentlich überhaupt, was wir hier machen? Warum müssen uns Leute beim Erzählen über das Universum zuhören? Was soll denn das alles eigentlich?
Ja, na, was soll denn das? Ja, wir reden über das Universum, weil über das Universum nie zu viel geredet werden kann, weil im Universum coole Sachen stattfinden und sowohl ich als auch du gerne über das Universum reden, denke ich.
Das stimmt, das tun wir. Wir hören uns auch gern beim Reden zu, glaube ich. So wie alle anderen Leute auch, die gerade zuhören.
Die hören uns beim Reden zu. Ja, aber es geht ja quasi nicht darum, jetzt nur uns beim Reden zuzuhören, sondern es geht darum, dass wir in dem Podcast ja einerseits Geschichten über das Universum erzählen wollen und andererseits vor allem auch Fragen über das Universum beantworten wollen.
Voll. Das ist ganz wichtig. Wir sind nicht irgendwie dazu da, um einfach nur ja, euch zuzutexten, sondern es geht um den Input, es geht um die Interaktion. Für mich vor allem ist das auch sehr wichtig.
Dann solltest du aber auch was sagen, nicht schweigen. So Schweigen-Podcasts sind...
Ja, ich bin eine Podcast-Neulingin, also ich habe sowas noch nicht wirklich gemacht. Für den Flo ist das alles schon irgendwie der alte Hut, aber für mich ist das noch ein bisschen neu. Also habt ein bisschen Geduld mit mir. Ich muss mich erst dran gewöhnen. Und ich mache auch gern irgendwie Pausen. Ich überlege, glaube ich, oft ein bisschen zu viel über das, was ich sage. Aber ich werde mich bemühen, dass nicht zu lange Pausen entstehen.
Dann müssen wir die Pausen rausschneiden. Aber dann fang damit an zu erzählen, was du denn machst. Also prinzipiell, warum du jetzt befähigt bist, über das Universum zu sprechen, beziehungsweise was du im Laufe deiner Karriere als Ruth über Astronomie und das Erzählen über das Universum gelernt hast.
Genau, mir geht es da auch manchmal so, wenn mich Leute fragen, was machst du eigentlich so? Meine Karriere als, was genau bin ich denn jetzt? Also ich bin Astronomin, das würde ich schon einfach trotzdem immer noch als erstes sagen. Ich bin nicht mehr quasi aktiv in der Forschung tätig, war ich einige Jahre und hat viel Spaß gemacht, aber hat dann auch irgendwann gereicht, aus diversen Gründen und Frustrationen mit der Wissenschaft oder mit der Art und Weise, wie Wissenschaft betrieben wird in Institutionen, habe ich mich dann entschlossen, mehr in die Kommunikationsrichtung zu gehen. Und das ist das, was ich jetzt schon seit ein paar Jahren auch mache. Und jetzt, seit 2 Jahren mittlerweile, betreibe ich ein mobiles, aufblasbares Planetarium. Und mit dem und meinem Lastenfahrrad Cosmobike fahre ich durch die Gegend, baue mein Planetarium auf und zeige den Leuten den Weltraum.
Aber du hast ja auch mal in einem größeren Planetarium gearbeitet quasi.
Ja, genau. Also ich habe mir das nicht irgendwie einfach so aus dem Finger gezuzelt und mir ausgedacht, diese Idee. Ich habe mit einem mobilen Planetarium gearbeitet im Jodrell Bank Discovery Center. Ich habe, also forschungsbedingt quasi, bin ich nach England übersiedelt für einen Job in der Wissenschaft und habe mich dann quasi dort umorientiert und angefangen in der Kommunikation zu arbeiten. Und dann habe ich in einem Science Center, so ein kleines Museum quasi, gearbeitet beim riesigen Jodrell Bank Radioteleskop. Und dort hatten wir unter anderem auch ein mobiles Planetarium. Und da kamen ganz viele Schulklassen zu uns und überhaupt Besucher, einfach die sich eben dieses riesige Teleskop anschauen wollten. Und wir haben mit ihnen eben auch Planetariums-Shows gemacht. Und da das eigentlich immer das Coolste war, also für mich und auch vom Feedback her, von den Besuchern, das Planetarium, habe ich mir dann, wie ich nach Österreich zurückgekommen bin, gedacht, das nehme ich doch einfach mit und mache das hier auch, weil es das hier so noch nicht gibt. Und so bin ich da dazu gekommen.
Gibt es das wirklich nicht in Österreich?
Naja, mittlerweile schon. Also es hat sich irgendwie lustigerweise so entwickelt, dass genau, wie ich mein Projekt aufgezogen habe, auch die Uni-Sternwarte, wo wir beide ja studiert haben, sich so ein mobiles Planetarium zugelegt hat. Das heißt, die haben auch eins und sind auch schon eben seit 2 Jahren fast damit unterwegs, ähnlich lang wie ich. Und es gibt dann noch ein drittes mittlerweile, glaube ich, aber sonst nicht so viele.
Und welches ist das Beste?
Ich bin ja da total unparteiisch, was das angeht. Ich meine, es ist immer cool, weil das Ding selber einfach urcool ist. Ja. Es ist irgendwie ein komplett lichtundurchlässiges Kuppelzelt, in das man da hineinschlüpft. Man ist da eigentlich ziemlich isoliert von der Außenwelt und vergisst auch sehr schnell, da, wo man ist und kann sich da ziemlich gut drauf einlassen, auf dieses Weltraumerlebnis. Aber meins ist schon das Coolste.
Ja, ich meine, vor allem deins ist das Einzige, soweit ich weiß, dass mit Fahrrad transportiert wird.
Das stimmt, das allerdings, das ist das Einzige, genau. Und ich bin auch ein bisschen in meinem didaktischen Ansatz, sagen wir mal so, spontaner vielleicht als die anderen. Also ich zeige keine Filme, sondern ich benutze ein Programm, das ist alles Open Source, alles kann man sich im Internet runterladen. Das heißt Stellarium, ist wahrscheinlich eh einigen Astronomie-Interessierten bekannt. Und da gibt es eben eine Spezialversion davon für Planetarien. Und die habe ich und wir quasi bewegen uns dann spontan durch den Weltraum und schauen uns verschiedene Objekte an, zoomen hinein auf die Planeten, fliegen zum Mond und so weiter. Und es ist mir eben auch ganz wichtig, dass die Fragen von den Leuten, vom Publikum kommen. Und je nachdem, was sich die Leute anschauen wollen, dort fliegen wir hin. Also es ist kein vorgefertigtes Programm, sondern es ist spontan und interaktiv. Und da bin ich, soweit ich weiß, die Einzige, die das so macht.
Das ist doch gut. Hier gibt es nichts zum Schauen, hier gibt es nur was zum Hören, aber...
Ja, das ist ganz, mal was ganz was anderes, ja.
Naja, ist nichts ganz... Für dich ist vielleicht Podcast was ganz anderes, weil zumindest jetzt, das ist jetzt mal von deiner Arbeit zu meiner zu kommen, weil ich möchte auch ein bisschen erklären, warum ich jetzt hier mit dir das mache. Ich meine, unter anderem auch, weil es nett ist, da gemeinsam zu plaudern. Ich bin auch Astronom und habe auch in der Forschung gearbeitet und dann auch in die Wissenschaftsvermittlung gewechselt, allerdings eben nicht so im direkten Kontakt zum Menschen, so wie du im Science Center oder im Planetarium. Ich habe das immer ein bisschen...
Immer in sicherer Entfernung aus deinem Elfenbeinturm heraus.
Nicht aus meinem Elfenbeinturm heraus, ich habe nie in einem Elfenbeinturm gewohnt, aber ich habe angefangen eben mit Schreiben. Ich habe einen Blog über Astronomie verfasst, mache ich immer noch. Ich habe dann angefangen, Bücher zu schreiben über die Astronomie. Ich habe dann auch schon seit langer Zeit angefangen, Podcasts zu machen über Astronomie und dann jetzt in den letzten Jahren mich doch wieder ein bisschen an die Menschen herangewagt und regelmäßig in Theatern gemeinsam mit dem Wissenschaftskabarett der Science Busters über Wissenschaft gesprochen. Das heißt, wir kommen quasi aus der gleichen Richtung, also aus dem gleichen Institut, wir haben ja beide gemeinsam an der Uni Wien studiert Astronomie. Dann haben wir uns kurzfristig quasi getrennt und sind jetzt wieder bei der Wissenschaftskommunikation am Menschen angelangt. Und ich habe mir gedacht, es wäre sowieso, es gibt ja genug Podcasts zu allen Themen, es gibt auch genug Podcasts zur Astronomie, aber es kann durchaus auch mal einen Podcast geben, wo die Geschichten übers Universum im Mittelpunkt stehen und eben die Fragen übers Universum im Mittelpunkt stehen, weil ich kriege und du vermutlich auch jede Menge Fragen zu astronomischen Themen und die kann man hier jetzt in so einem Format wie dem Podcast ausführlich beantworten und auch archivierbar beantworten. Das heißt, die Leute können sich das dann auch immer wieder anhören, wenn die Fragen, weil das sind ja oft immer die gleichen Fragen, die auftreten. Und deswegen probieren wir jetzt hier in diesem Podcast das zu machen. Wir müssen schauen, wie sich das alles entwickelt im Laufe der Zeit, wie der Podcast so sein wird. Aber der Plan, den wir uns ausgedacht haben, ist ja, dass wir uns abwechselnd. Wir schauen, was es gibt im Universum an neuer Forschung, an spannenden Geschichten. Und in jeder Folge gibt es eine neue Geschichte, die wir einander erzählen und drüber diskutieren. Und der zweite Hauptteil werden dann tatsächlich die Fragen aus der Hörerschaft sein, die wir probieren, so ausführlich und interessant wie möglich zu beantworten. Das ist unser Plan.
Ja, genau. Und so werden wir das auch umsetzen. Und ich finde das auch super mit den Fragen, dass man eben nicht, also was mir manchmal auffällt, dass Leute ein bisschen schüchtern sind, also Kinder nicht. Ich arbeite auch sehr viel mit Kindern, die sind nicht schüchtern, was Fragen stellen angeht. Aber bei 12-plus-Jährigen ist es oft so, dass sich Leute halt einfach quasi live nicht mehr trauen, weil sie Angst haben, dass sie das ja eigentlich alles schon wissen müssten. Und das sind ja blöde Fragen. Was ist denn jetzt wirklich eigentlich ein Stern? Ah, und so. Und ich denke mir, dass wenn man das einfach quasi uns schicken kann, und wenn ihr wollt, können wir euch den Namen von der Reaktion geändert und so machen. Wenn euch das quasi peinlich ist, dass eure Frage zu blöd ist, keine Sorge. Es ist nicht blöd. Und vor allem die grundlegenden Fragen sind oft die am interessantesten zu beantworten sind. Ja.
Ja, also es heißt immer, es gibt keine blöden Fragen. Ich meine, es gibt schon blöde Fragen, das muss man schon auch sagen.
Ja, oh ja.
Aber die blöden Fragen, also die meistens, wenn man glaubt, man stellt eine blöde Frage, ist es keine blöden Fragen. Die blöden Fragen kommen von Leuten, genau, die glauben, dass sie coole Fragen stellen.
Also ich meine, auch ganz die Leute, genau, die das coole Gleiche Fragen stellen, wollte ich auch gerade sagen.
Also auch so natürlich auch die Leute, die coole Fragen stellen und glauben, dass sie coole Fragen stellen, das sind oft coole Fragen. Aber wie gesagt, also, wenn man glaubt, wenn man Angst hat, dass man eine blöde Frage stellt, ist es meistens keine blöde Frage. Die Leute, das die wirklich stimmt, blöde Fragen stellen, haben diese Hemmungen im Allgemeinen nicht.
Ja, genau, so ist es. Also nur zu, her mit euren Fragen.
Genau.
Aber und jetzt ja, machen wir mit dem Hauptteil weiter, oder?
Ja.
Möchtest du meine Geschichte hören?
Ich möchte auf jeden Fall eine Geschichte hören, ja.
Ich habe eine ziemlich coole Geschichte. Sie ist ein bisschen lang und ein bisschen kompliziert.
Das ist ja perfekt für einen populärwissenschaftlichen Podcast.
Es geht um viele Dinge. Es geht um all die coolen Dinge in der Astronomie. Also nicht um Steine im Weltraum.
Ja, Steine im Weltraum sind auch cool.
Sind auch cool, ja. Aber es geht um die so richtig coolen Dinge. Es geht natürlich um Galaxien.
Okay.
Klar. Das war ja auch mein Spezialgebiet damals. Die Sigi übrigens, eine gemeinsame Freundin von uns, hat vorgeschlagen, dass wir den Podcast statt das Universum einfach bla 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 Galaxien nennen sollen.
Ja, das ist schön, schöne Grüße an die Sigi, aber erstens heißt das Ding schon so, wir haben so angefangen damit und es geht nicht nur um bla 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 und Galaxien, es geht um das Universum.
Ja, aber heute, glaube ich, könnte es schon eher so in die Richtung gehen. Nein, es geht nicht nur um Galaxien, es geht auch um schwarze Löcher in diesen Galaxien und um Gravitationswellen, das Coolste in der Astronomie überhaupt. Und es geht um quasi die Verbindung von diesen Dingen, Galaxien, schwarzen Löchern und Gravitationswellen. Soll ich nochmal erklären, was Gravitationswellen sind? Oder hast du wahrscheinlich auch schon einen Sternengeschichten-Podcast über Gravitationswellen gemacht, wo das alles ganz genau erklärt ist?
Natürlich habe ich in meinem eigenen Podcast, den Sternengeschichten, schon mal über Gravitationswellen geredet. Aber nur weil irgendwer irgendwo mal über irgendwas geredet hat, heißt es ja nicht, dass man anderswo nicht auch noch drüber reden kann, weil die Leute hören ja jetzt hier diesen Podcast und nicht irgendwelche anderen Podcasts. Das heißt, wenn in deiner Geschichte Gravitationswellen eine wichtige Rolle spielen, dann wäre es natürlich durchaus praktisch, wenn du auch erzählst, was Gravitationswellen sind. Glaube ich.
Ja, ist es eh schnell erzählt eigentlich. Gravitationswellen sind eigentlich was ganz was Neues in der Astronomie. Also vorhergesagt wurden sie schon vor einiger Zeit, vor gut 100 Jahren. Erst seit mehr als 100 Jahren. Mhm. Du weißt wahrscheinlich sogar genau, wann und von wem.
Ja, von wem weißt du auch.
War sogar noch einer vor Herrn Einstein. Aber Poincaré hat sie schon vorhergesagt. Ich habe es extra nachgeschaut.
Ja, das ist mir unbekannt, aber ich glaub dir mal, sage ich. Schauen wir mal. Aber also Gravitationswellen sind etwas, was Albert Einstein und Henri Poincaré, ein anderer Mathematiker, Astronom, vorhergesagt haben. Aber wissen wir noch nicht, was es ist.
Vor kurzem wurden ja zum ersten Mal diese Gravitationswellen detektiert. Und das Coole daran ist, dass diese Wellen ja nichts mit Licht zu tun haben. Sonst ist ja, oder bis dahin war ja alles in der Astronomie, alles in der beobachteten Astronomie quasi Licht. Es war ja alles, was wir wussten, Licht, das wir aus dem Universum bekommen und analysieren. Nur die Gravitationswellen sind ein ganz eigenes Ding. Das sind Wellen im Raum selber, also nichts, das sich durch den Raum bewegt, sondern es ist der Raum selber, der sich da bewegt, der wackelt quasi.
Ja, also das war ja, um nochmal auf den Albert Einstein zurückzukommen, der hat ja unter anderem als erster im Wesentlichen gesagt, dass der Raum eben nicht einfach nix ist, also das ist nicht einfach irgendwie so ein leeres Kastel oder sowas halt, wo halt alles passiert, was passiert, sondern der Raum ist selbst etwas, was Eigenschaften hat, was sich verändern kann, was verformt werden kann, und Masse verformt den Raum, und wenn sich diese Verformungen im Raum ausbreiten durch den Raum, dann ist es eine Gravitationswelle.
Ziehen sie quasi Wellen, genau. Also jedes Mal, wenn irgendwie Massen beschleunigt werden, entstehen Gravitationswellen. Wenn ich irgendwie in der Früh aufstehe und um mein Zimmer gehe, dann erzeuge ich auch Gravitationswellen. Aber das Blöde ist halt, dass die Gravitation so eine schwache Kraft ist und darum sind diese Wellen auch so klein. Und diese Gravitationswellen, die das LIGO-Instrument, diese zwei riesigen Interferometer, da detektiert hat, vor 4,5 Jahren war das. Das war ein Monster-Event. Also bis jetzt können wir halt einfach nur diese extrem energetischen, extrem massereichen Events detektieren. Also nur die Gravitationswellen, die von diesen Events erzeugt werden.
Wollen wir erklären, was ein LIGO-Interferometer ist oder darauf auf andere Quellen verweisen?
Da linken wir.
Also im Wesentlichen geht es darum, dass Gravitationswellen halt extrem schwer nachzuweisen sind. Selbst die allerstärksten Ereignisse, wenn wir wirklich extrem große Massen, extrem komprimierte Massen, also wirklich Sterne oder sowas, wenn die zusammenkrachen oder wenn wirklich was Gewaltiges passiert, selbst da wird der Raum nur minimal zum Wackeln gebracht. Und wir haben Instrumente gebaut, über Jahrzehnte hinweg haben die Menschen die gebaut, immer größer und am Ende waren die sensibel genug, um das messen zu können. Das ist vor 4,5 Jahren passiert. Und wie das genau funktioniert, dazu machen wir dann einen Link, wo man sich im Detail anhören kann.
Die Sensitivität von diesem Instrument ist ja auch vollkommen verrückt. Das kann Gravitationswellen von 10 hoch minus 18 Metern.
Gut, da kann sich jetzt vermutlich jemand nicht viel vorstellen.
0,17 Nullen und dann eine 1. Das ist so, als würde man die Entfernung zu Alpha Centauri, unserem nächsten Stern nach der Sonne, auf die Genauigkeit der Dicke eines Haares, eines menschlichen Haares messen. Ein Haar.
Der bessere Vergleich fand ich immer war, wenn man die Genauigkeit von diesem Instrument zur Gravitationswellenmessung erklären will, war immer, um die Gravitationswellen messen zu können, muss man Abstände messen. Also ich muss gucken, vereinfacht gesagt, ob der Abstand zwischen zwei Punkten regelmäßig größer oder kleiner wird, weil nichts anderes heißt es wenn der Raum wackelt. Und dieses Instrument LIGO, das in den USA steht, kann Abstände messen mit einer Genauigkeit, die geringer ist als der Durchmesser eines Atomkerns. Ja, also wenn die Distanz viel kleiner, die Änderung in der Distanz so minimal ist, ja wirklich Bruchteile des Durchmessers eines Atomkerns, das kann man messen. Und das muss man messen können, um die Gravitationswellen feststellen zu können.
Verrückt, oder?
Ja, aber halt Wissenschaft, also das geht ja darum.
Wissenschaft, ja,
die Wissenschaft ist verrückt.
Genau. Und das ist gelungen vor 4,5 Jahren. Das Ding ist aber nur, dass diese riesigen schwarzen Löcher, das sind die Verursacher von diesen Gravitationswellen, weil das eben extrem massereiche, extrem schwere, extrem komprimierte Objekte sind, die sich umkreisen, zwei schwarze Löcher, die sich umkreisen. Die man da gemessen hat oder detektiert hat, man fragt sich jetzt, wo kommen die her? Oder wie kommen die sich so nah? Schwarze Löcher sind ja extrem selten und normalerweise recht weit voneinander entfernt. Also wie kommt es dazu, dass sich zwei riesige, gigantische schwarze Löcher umkreisen, extrem nah und schließlich miteinander verschmelzen?
Ja, wie kommt es dazu?
Und da kommen jetzt die Galaxien zum Zug. Und zwar ist das auch, ich finde es auch extrem cool, diese Geschichte, weil das eine Arbeit, eine Veröffentlichung von meinem ehemaligen Chef in Nottingham ist. Also es hat meine ehemalige Arbeitsgruppe an der Uni in Nottingham hat diese Studie betrieben. Und das Ding ist jetzt, dass es könnte ein Doppelstern sein, ne? Es könnten einfach, schwarze Löcher sind ja quasi tote Sterne, aber nur die ganz, ganz riesigen Sterne werden zu schwarzen Löchern. Und vor allem sind das halt auch sehr große schwarze Löcher. Die haben ungefähr 50 Sonnenmassen, 50 mal die Masse der Sonne. Ja. Und das ist für einen normalen Stern sehr, sehr unwahrscheinlich. Was müsste ein Stern mit über 100 Sonnenmassen sein, um irgendwie mal in die Nähe da von dieser Größe zu kommen? Ne?
Warum?
Diese Sterne sind extrem instabil und den als Doppelstern zu haben, stabil, das ist wahrscheinlich nicht möglich.
Da fragt sich jetzt vermutlich der eine oder die andere aus der Hörerschaft, erstens, warum wird aus einem 100 Sonnenmassen schweren Stern ein 50 Sonnenmassen schweres großes oder schwarzes Loch? Was passiert bei den restlichen 50 Sonnenmassen? Und warum kann es keine Sterne geben, die 100 Sonnenmassen haben? Oder warum, was ist das Problem an der Sache?
Ja, weil die einfach, die werden quasi zu dicht, zu schwer und werden instabil. Die zerfetzt es einfach. Bei der Explosion dieses Riesensternes am Ende seines Lebens wird der Hauptteil des Sterns einfach zerrissen. Das sind so enorme Kräfte am Wirken, dass es diesen Stern zerfetzt in alle Richtungen, die Masse in alle Richtungen schleudert und nur quasi der Kern dieses Sternes übrig bleibt. Und wenn dann ein 100 Sonnenmassen, 100 mal die Masse der Sonne, ja, Riesenstern explodiert, dann bleibt halt ein schwarzes Loch von vielleicht 10, 20 Sonnenmassen über.
Okay, und aber wo ist das Problem? Das kann ich sagen, okay, dann gibt es halt, wenn wir ein 50 Sonnenmassen schwarzes Loch haben, dann nehmen wir ein 100 Sonnenmassen Stern. Wenn wir ein 100 Sonnenmassen schwarzes Loch haben, dann nehmen wir halt einen 200 Sonnenmassen Stern. Also warum
kann der? Und solche Sterne gibt es nicht. Die gibt es eigentlich so gut wie nicht. Also man sieht die einfach nicht. Man beobachtet die nicht im Universum.
Dann müsst ihr besser schauen.
Das ist schwer für einen Stern. Dann musst du besser schauen. Das Ding ist ja, dass wenn ein Stern entsteht aus einer riesigen Wasserstoffwolke, der fragmentiert quasi. Das sind die einzelnen Bereiche, kleine Bereiche dieser Wolke, fallen unter ihrem eigenen Gewicht in sich zusammen und bilden die Sterne. Und dass da quasi ein Riesending in einen Stern zusammenfällt, das passiert einfach nicht. Die Einzelteile, die kollabieren quasi zuerst unter ihrer eigenen Masse in kleinere Sterne, bevor sich dieses ganze Ding in quasi einen Riesenstern entwickelt.
Okay, dann
macht das Sinn?
Ja, ne, dann wissen wir jetzt, warum es keine großen Sterne gibt, aber wir wissen,
Sterne nicht sein können, genau.
Wir wissen aber immer noch nicht, wo doppelschwarze Löcher herkommen.
Was sind diese doppelschwarzen Löcher von 50 bis 100 Sonnenmassen? Und da kommen jetzt die Galaxien ins Spiel, und zwar nämlich Zwerggalaxien, Minigalaxien. Okay. Es haben ja alle Galaxien ein schwarzes Loch in ihrem Zentrum.
Was ist eine Minigalaxie? Sind das irgendwie 5 Sterne?
Das
oder?
Sind kleine, genau. Naja, schon ein bisschen mehr als 5. Also die Milchstraße hat irgendwie 300 Milliarden Sterne. Und diese, das ist eine große Galaxie, und diese Minigalaxien, diese Zwerggalaxien, so wie sie heißen, die haben dann halt so 1 Million Sterne. Also nicht ein paar Milliarden oder sogar ein paar 100 Milliarden, wie quasi normale Galaxien, unter Anführungszeichen, sondern die sind sehr, sehr klein. Und die haben auch natürlich kleinere schwarze Löcher, weil das schwarze Loch mit der Galaxie quasi zusammenhängt. Das schwarze Loch im Zentrum der Galaxie ist dementsprechend größer, wenn die ganze Galaxie größer ist, und kleiner, wenn die ganze Galaxie kleiner ist.
Weiß man warum?
Und da, weil die sich quasi gemeinsam entwickeln, diese Galaxien. Also wenn sie sich bilden, wenn sich eine Galaxie bildet, entsteht schon ein kleines schwarzes Loch im Zentrum, und wenn diese Galaxien dann weiter verschmelzen, was sie sehr oft tun, Dann wird quasi die Galaxie größer, es verschmelzen zwei Galaxien zu einer größeren Galaxie und die schwarzen Löcher im Zentrum dieser Galaxien verschmelzen auch. Das heißt, es wird dann auch ein größeres schwarzes Loch im Zentrum draußen. So geht das dann immer weiter.
Okay.
Die Entwicklung von Galaxien und ihren schwarzen Löchern, ihren zentralen schwarzen Löchern, die ist quasi gekoppelt.
Aber die zentralen schwarzen Löcher sind ja nicht die, die uns interessieren, weil das sind ja wirklich riesige Dinge. Die haben ja wie millionenfache Masse der Sonne. Das sind ja nicht die, genau, die man beobachtet bei den Gravitationswellen, wo die dann zusammenstoßen. Das sind ja kleinere schwarze Löcher.
Genau. Und da braucht man halt einfach ganz, ganz kleine Galaxien, die dementsprechend kleine schwarze Löcher haben.
Okay.
Also schwarze Löcher, die quasi kleiner sind als die in normalen Galaxien, aber größer als die einzelnen gestorbenen Sterne. Okay. Also die halt quasi genau diesen Zwischenraum bevölkern von diesen, was auch immer, 50 bis 100 Sonnenmassen schwarzen Löchern. Und das sind eben genau diese Zwerggalaxien, genau genommen die Ultra Faint Dwarf Galaxies, die ultra lichtschwachen Zwerggalaxien, das sind die, die genau solche schwarzen Löcher in ihrem Zentrum haben.
Und das
sind Galaxien mit ungefähr 1 Million Sternen. Mhm. Und die haben dann schwarze Löcher in ihrem Zentrum, die ungefähr so um die 100 Sonnenmassen haben. Die sind sehr schwer zu beobachten, weil die eben sehr klein sind. Und drum sehr schwach, also sind einfach weniger klein, sind weniger Sterne drinnen, erzeugen weniger Licht, sind einfach schwerer zu sehen. Aber man hat in unserer Umgebung, also in der Milchstraßenumgebung, in der Umgebung um unsere Galaxie, hat man viele von diesen super lichtschwachen, ultra lichtschwachen Galaxien entdeckt. Das heißt, die sind wahrscheinlich sogar der häufigste Galaxientyp im Universum. Und vor allem waren die Galaxien früher, im frühen Universum, auch kleiner, weil da haben sie sich ja erst
entwickelt
und gebildet. Da war noch nicht so viel Platz, da war das Universum noch kleiner, da war alles zwergiger, genau. Und das heißt, im frühen Universum waren diese Galaxien noch viel häufiger, tatsächlich enger beieinander. Das heißt, die Verschmelzung von diesen Galaxien war auch häufiger. Und drum auch die Verschmelzung von ihren zentralen schwarzen Löchern. Und das hat die Gruppe um Chris Consolis herausgefunden, beziehungsweise abgeschätzt, dass das wirklich hinkommen könnte auf die Masse dieser schwarzen Löcher, die LIGO eben detektiert hat, die Anzahl, wie oft sie miteinander verschmelzen. Sie haben irgendwie abgeschätzt, wie oft diese Galaxien im frühen Universum miteinander verschmelzen und so weiter. Und dass es eben genau so gerade richtig oft vorkommt, dass es diese Detektierungen, die wir eben heute machen, erklären könnte. Das heißt, wenn wir diese schwarzen Löcher, diese Verschmelzungen von diesen schwarzen Löchern mit LIGO beobachten, sehen wir mini kleine Galaxien im frühen Universum, die gerade miteinander verschmelzen und dadurch den Raum zum Wackeln bringen und diese Wellen im Raum reisen durch das ganze Universum bis zu uns und werden dann von diesem kleinen Interferometer und seinen Spiegelchen detektiert.
Sind denn diese ganzen Nachweise von Gravitationswellen, kann man da tatsächlich dann so genau sagen, wie lange das her ist? Wenn das im frühen Universum stattgefunden hat, dann muss das ja entsprechend lange brauchen, die Gravitationswelle, bis sie bei uns angelangt ist. Weil das frühe Universum war ja früher und jetzt ist jetzt. Das heißt, wenn wir was aus dem frühen Universum nachweisen, dann muss das ja quasi diese Gravitationswelle extrem lange unterwegs gewesen sein.
Ja, genau. Also die sind ja auch mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs. Das haben sie mit dem Licht gemeinsam quasi. Das heißt, die waren dementsprechend, wie lang das halt her ist, ein paar Milliarden Jahre durch das Universum unterwegs.
Das heißt, das, was wir mit den Gravitationswellen messen, ist etwas, was vor ein paar Milliarden Jahren passiert ist.
Ja, genau. Also es gibt schon auch ein paar Detektionen, die quasi in der Milchstraße stattgefunden haben. Es gibt, glaube ich, einen Fall, wo man sogar das Gegenstück beobachtet hat, also mit Licht, ja, wo man zwei Neutronensterne, die verschmolzen sind miteinander, diesem Gravitationswellen-Event zugeordnet hat. Das heißt, das waren zwei Neutronensterne, die miteinander verschmolzen sind.
Das hat nichts mit Galaxien zu tun.
Das hat nichts mit Galaxien zu tun. Oh. Also es gibt welche, die quasi näher an uns dran und noch nicht so lang her, das hängt ja zusammen, ne, waren. Aber eben diese Galaxienverschmelzungsgeschichten, die sind dann wahrscheinlich schon länger her. Also es ist so, dass die Arbeitsgruppe hat abgeschätzt, dass sie eben in unserem lokalen Universum quasi die Zeitskalen irgendwie nicht ganz hinhauen. Das passt nicht ganz auf die Beobachtungen, auf die Häufigkeit und so weiter von diesen Detektionen. Die schwarzen Löcher brauchen auch sehr lang, bis sie miteinander verschmelzen. Das ist quasi das Letzte, was miteinander verschmilzt.
Das heißt, dass die Galaxien schon längst irgendwie eine Galaxie und die schwarzen Löcher kreisen immer noch umeinander.
Richtig, genau. Man sieht von außen quasi schon nur mehr eine Galaxie. Es schaut nur mehr wie eine größere Galaxie aus. Aber man sieht zum Beispiel dann immer noch zwei getrennte schwarze Löcher, die einander umkreisen, so in etwa. Das heißt, das ist im lokalen Universum hätten die dann quasi noch nicht genug Zeit gehabt, um miteinander zu verschmelzen. Das heißt, es ist viel wahrscheinlicher, dass das diese Zwerggalaxien waren, die schon vor langer Zeit oder weit weg von uns sich befunden haben.
Das heißt, es ist doch gut zu wissen, dass wir jetzt eine Möglichkeit haben, nicht zu sehen, wie Galaxien früher miteinander zusammengestoßen sind, sondern heute immer noch spüren können, wie das Universum wackelt, weil vor ein paar Milliarden Jahren kleine Galaxien miteinander verschmolzen sind.
Ganz genau, so ist es.
Dann habe ich das richtig verstanden und finde es cool.
Das freut mich.
Sehr gut.
Ja, ich finde es eine extrem coole Geschichte. Ich stelle mir dann auch immer vor, dass diese Gravitationswellen irgendwie ja die ganze Zeit ja irgendwie durch mich durch wobbeln. Das ist eigentlich irgendwie eine vollkommen
Warum nur durch dich?
Vorstellung. Nein, nicht nur durch mich, aber ich stelle es mir halt bei mir vor, durch dich auch. Keine Sorge. Ja.
Schöne Geschichte.
Danke. Gibt es eigentlich schon Fragen?
Ja, wenn da wir nicht live sind und keiner mit uns reden kann, brauchen wir jetzt nicht warten, ob uns jemand eine Frage sendet, weil das die erste Folge ist und noch keiner weiß, dass es stattfindet. Aber wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr uns die ja stellen zu dem Thema. Ich sage am Ende noch, wo man das kann. Aber tatsächlich, also jetzt käme der Teil, wo wir Fragen beantworten, die uns gestellt werden. Da das die erste Folge ist, haben wir noch quasi aus der Hörerschaft keine Fragen bekommen. Aber ich habe aus meinem Umfeld eine Frage bekommen, die ich gerne an dich weiterreichen will, weil du ja hauptsächlich mit Kindern in deinem mobilen Planetarium arbeitest und das eine Frage von einem Kind ist, die so klingt, als könnte es eine blöde Frage sein, aber definitiv keine blöde Frage ist. Und die Frage stammt von Juna, die 10 Jahre alt ist. Ich weiß nicht, ob das ungefähr in deine Zielgruppe reinfällt als die Planetariumsdirektorin.
Das ist meine Prime-Zielgruppe, ja. Okay.
Und dann hast du vielleicht die Frage schon gehört, denn Juna wollte wissen, woraus bestehen Sterne?
Ja, na, das ist eine exzellente Frage. Das ist überhaupt keine blöde Frage. Und ich finde ja, dass Fragen, die 10-Jährige stellen, quasi genau die, oder habe erfahren in meiner Arbeit, dass die quasi die gleichen Fragen sind, die Erwachsene stellen. Also das Wissen von Erwachsenen ist in der Astronomie, das jetzt nicht so wirklich zur Allgemeinbildung gehört, nicht so weit, viel weiter fortgeschritten als das Wissen von Kindern. Drum, ja, woraus bestehen Sterne? Super Frage. Sterne sind gigantische Feuerbälle, sage ich oft, wobei das ja dann eigentlich gar nicht stimmt. Man kann sie sich wie gigantische Feuerbälle vorstellen, wie eine riesige Explosion, 100-mal der Durchmesser der Erde zum Beispiel, hat die Sonne. Sonne ist ein Stern.
Die ist größer als 100-mal der Durchmesser der Erde, oder?
Nein, Die Sonne hat 100 Mal den Durchmesser der Erde, 109.
Aber ich habe die Masse, ich bin ja, ich rechte ja.
Masse schon.
Ja, ich bin als Himmelsmechaniker gewohnt, also bei mir zählt immer nur die Masse der Dinge, wie groß die Dinger sind, ist mir meistens wurscht, wie kommt es darauf an, wie schwer die sind, und da ist natürlich 300.000 Mal die Masse der Erde. Aber stimmt, die Sonne ist 1,4 Millionen Kilometer im Durchmesser.
Genau.
Und bei der Erde sind es, ach Gott, weiß ich gar nicht, 12.000.
Ja. 12.000,
ja. Gut, da hast du recht, ja, Entschuldigung.
Genau.
Okay, passt.
Danke. Also ist schon sehr groß, die Sonne, aber dann stimmt eigentlich. Man ist aus der Astronomie dann immer diese Zahlen gewohnt. 1000, Millionen und so weiter. Ja. Das ist 100-mal der Durchmesser, kommt dann einem dann gar nicht mehr so groß vor, aber es ist groß.
Ja, auf jeden Fall. Die Erde ist ja auch ziemlich groß.
Und genau, und es sind einfach riesige Kugeln, extrem heiß, extrem groß, aus hauptsächlich Wasserstoff. Und sie verwandeln Wasserstoff in Helium, das machen alle Sterne, die Sonne macht das auch. Und daraus gewinnen sie Energie. Durch diese, bei dieser Umwandlung Wasserstoff zu Helium wird ein bisschen Energie, Licht frei. Und das leuchten sie halt einfach nach draußen. Wo sollen sie sonst damit hin? Und genau.
Aber was
hast du dem noch etwas hinzuzufügen?
Ja, schon noch. Aber ich meine, ich hätte noch, also das, wenn, ich weiß jetzt nicht, wie ich antworten würde, wenn ich ein 10-jähriges Mädchen sowieso nicht bin, aber wenn ich ein 10-jähriger Bursche wäre, ob ich dann quasi, wenn jetzt besteht der Stern jetzt irgendwie, weiß ich, das ist eine, das gesagt, eine große Feuerkugel, besteht die dann aus, keine Ahnung, aus Holz, aus Kohle, aus Grillanzünder, aus Papier, aus wirklich so Material, also wirklich, welches Material ist es jetzt?
Besteht quasi aus Wasserstoff, aus einem Gas. Das ist das gleiche wie Raketentreibstoff zum Beispiel. Also die Sonne besteht quasi aus einem Treibstoff, aber es ist gasförmig, also wie Luft, nur halt extrem heiß und dichter. Also das Zeug der Sonne, dieses Wasserstoffgas, ist dichter zusammengepackt und es ist extrem heiß. Ist quasi wie eine Explosion.
Okay. Ich habe schon noch was hinzuzufügen. Also das quasi, ich habe jetzt extra dich gefragt, weil du ja quasi hauptsächlich mit Kindern arbeitest und da quasi die Antwort für Kinder gibst. Also tatsächlich vermutlich, ich habe diese Frage jetzt von meiner Zielgruppe, in meinen Vorträgen und so weiter, sind dann doch eher ältere Jugendliche und Erwachsene. Und da habe ich natürlich diese Frage noch nicht gestellt bekommen, weil sich wirklich wahrscheinlich die meisten Erwachsenen, obwohl sie es genauso wenig wissen, im Durchschnitt wahrscheinlich, woraus Sterne genau bestehen, solche Fragen nicht stellen. Aber tatsächlich ist es auch eine Frage, auf die man wirklich durchaus auch mal als Erwachsener drüber nachdenken kann. Denn es ist absolut nicht selbstverständlich, dass wir wissen, woraus Sterne bestehen, und es ist gar nicht so lange her, dass wir es rausgefunden haben. Ich zitiere da immer gerne, es gibt so einen französischen Philosophen, Auguste Comte, der hat 1835, also jetzt sind jetzt knapp 200 Jahre her, hat der damals gesagt über die Sterne, ich zitiere jetzt, wir haben die Möglichkeit, ihre Formen, Entfernungen, Größen und Bewegungen zu bestimmen, während wir niemals durch irgendein Mittel ihre chemische Zusammensetzung bestimmen können. Das hat damals quasi so die allgemeine Meinung der Wissenschaft. Das ist auch nicht unverständlich, weil meine Sterne, das sind halt Punkte am Himmel, wahnsinnig weit weg. Und natürlich, wir können da jetzt nicht hingehen und ein Stück abbrechen. Wir können da nicht irgendwie hinfliegen, das aus der Nähe anschauen. Also auf den ersten Blick hat man tatsächlich keine Möglichkeit rauszufinden, woraus die Dinger bestehen. Dann hat man natürlich ziemlich bald, auch so Mitte, so zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, Methoden gefunden, wie man tatsächlich aus dem Licht herausfinden kann, woraus so ein Stern besteht. Das heißt, es nennt sich Spektroskopie, das haben zwei deutsche Wissenschaftler, Kirchhoff und Bunsen, entfunden. Das heißt, man kann das Licht, das ein Stern ins All schickt und dann irgendwann bei uns auf der Erde ankommt, dieses Licht kann man dann entsprechend analysieren und so herausfinden, welches chemische Element dieses Licht abgegeben hat, beziehungsweise welches chemische Element das Licht auf seinem Weg zu uns durchquert hat. Das hat man, wie gesagt, schon Ende des 19. Jahrhunderts gewusst, aber was man dann wirklich so auch Mitte des 20. Jahrhunderts immer noch nicht genau gewusst hat, war, woraus Sterne jetzt wirklich im Detail bestehen. Man hat zwar geglaubt, man wüsste es, aber das war falsch. Und ich frage das immer gern, wenn ich über das Thema rede, ob die Leute wissen, wer es denn jetzt am Ende war, der uns gezeigt hat, woraus die Sterne wirklich bestehen. Kennst du den Namen?
Cecilia Payne.
Cecilia Payne, genau. Das ist ein Name, der eigentlich viel bekannter sein sollte, als er eigentlich ist, ja, weil total. Kaum jemanden, nicht mal in der Astronomie kennen die meisten Leute Cecilia Payne. Ja. Und
ich kenne sie durch meine Arbeit in der Kommunikation, nicht durch meine Arbeit in der Astronomie, in der Forschung. Also, das ist, Ja, schon ziemlich bezeichnend eigentlich.
Ja, also um mal kurz die Geschichte zusammenzufassen. Also man hat damals auch nicht unbedingt unberechtigterweise gedacht, dass die Sonne, reden wir nur von der Sonne, dass die aus dem gleichen Material besteht wie die Erde. Also dass ungefähr die Sonne ist quasi genauso zusammengesetzt wie die Erde, nur halt sehr viel heißer. Man hat ja auch tatsächlich Material aus dem Weltall gehabt, ja. Man hat Meteoriten gefunden, die aus dem All auf die Erde gefallen sind. Und die hat man natürlich dann im Labor im Detail untersuchen können und hat festgestellt, okay, das ist auch im Wesentlichen halt Gestein mit ein bisschen Gas, mit ein bisschen anderen Zeug drin. Also im Wesentlichen ist das alles, die Meteoriten, die Erde, simpel gesagt, es ist alles aus dem gleichen Zeug gemacht, was auch nicht unverständlich ist. Man hat ja damals auch schon gewusst, dass eben, so wie du vorhin gesagt hast, so ein Stern entsteht aus einer großen Gaswolke, die in sich zusammenfällt. Und da wird der Stern draus und aus dem Zeug, was übrig bleibt, werden halt dann sowas wie Planeten oder Meteoriten. Das heißt, es ist nicht unlogisch davon auszugehen, dass ein Stern und die Planeten, die den Stern umkreisen, aus dem gleichen Material bestehen. Hat man damals geglaubt und Cecilia Payne kam aus Großbritannien, hat dann in den USA gearbeitet und unter anderem deswegen, weil sie in England es ihr als Frau doch nicht erlaubt war, einen Abschluss an der Uni zu machen. Deswegen ist sie dann nach Amerika gegangen und hat dort als Doktorandin eine Arbeit geschrieben, die von Astronomen der damaligen Zeit als die unzweifelhaft brillanteste Doktorarbeit, die jemals in der Astronomie geschrieben wurde, bezeichnet ist. Da ging es tatsächlich zu untersuchen, woraus bestehen die Sterne. Und ich habe vorhin gesagt, es gibt diese Methode, wo man aus der Analyse des Lichts herausfinden kann, woraus die chemischen Elemente bestehen. Die gab es natürlich und die gibt es halt immer noch und die funktioniert auch. Das Problem ist, dass man da tatsächlich, dass die komplexer ist, als man auf den ersten Blick gedacht hat, weil es gibt nicht einfach nur chemische Elemente wie jetzt zum Beispiel Wasserstoff oder wie zum Beispiel Eisen, ja, sondern diese Elemente können in verschiedenen, ja, sagen wir mal, Variationen vorliegen. Das hängt mit dem Aufbau zusammen. Also so ein chemisches Element, so ein Atom, besteht aus einem Atomkern und rundherum ist eine Atomhülle, die aus Elektronen besteht. Und unterschiedliche chemische Elemente haben unterschiedlich viele Elektronen. Also Eisen hat ganz viele, Wasserstoff hat nur ein Elektron in der Hülle und die Anzahl der Elektronen kann sich aber ändern durch die Temperatur. Also wenn man ein Element extrem heiß macht, dann kann es einige oder alle seiner Elektronen verlieren in der Hülle. Das heißt Ionisation. Und die Auswirkungen auf das Licht sind unterschiedlich je nach Anzahl der Elektronen in der Hülle. Das heißt, ein Stück Eisen, das hier bei uns auf der Erde rumliegt, wenn man da jetzt quasi Licht durchschickt und das Licht analysiert, wird anders aussehen als ein Stück Eisen, das ich extrem heiß mache, sodass quasi die Elektronen in der Atomhülle der Eisenatome weniger sind oder nicht mehr da sind. Ja, dann schaut es anders aus. Und wenn man wirklich das Licht der Sonne korrekt analysieren will, dann muss man all das berücksichtigen. Man muss schauen, welche Temperatur hat es dort, wie wirkt die Temperatur auf die Atomhülle aus, auf die Konfiguration der Elektronen und so weiter. Das ist ziemlich knifflige Mathematik. Die hat man damals gerade erst entwickelt und man muss dann das alles auseinanderdröseln, weil die haben ja diese Analyse des Lichts, da kriegt man ja nicht irgendwie so wie beim, wenn man das jetzt hier irgendwie in der Datenbank eingibt und kommt nicht sofort irgendwie das Ergebnis raus, da ist das Eisen, da ist jetzt das andere. Man kriegt ja im Wesentlichen nur im Licht jede Menge so Linien wie ein Strichcode aus der Analyse raus, die man analysieren muss, die muss man zusammenpuzzeln. Also es ist absolut nicht einfach, das zu machen und Payne hat genau das gemacht. Die hat wirklich das im Detail analysiert, so genau analysiert wie kaum jemand zuvor und hat festgestellt, dass ja im Prinzip findet man in der Sonne auch all die Elemente, die es in der Erde gibt, aber zwei Elemente sind eben dramatisch häufiger als alle anderen, nämlich Wasserstoff und Helium. Das heißt, die Sonne besteht zu fast ausschließlich aus Wasserstoff mit ein bisschen Helium, also 3/4 Wasserstoff und 3/4 Helium ganz grob. Und der ganze Rest, die ganzen anderen Elemente sind auch da, aber verglichen mit Wasserstoff und Helium nur wahnsinnig gering. Das hat Payne festgestellt und man hat ihr, also es hat ihr am Anfang, wollte es keiner glauben, was sie gesagt hat. Ja, haben wir wirklich gesagt, hier Mädel, oder vielleicht haben sie wirklich Mädel gesagt damals, ja, schreib das nicht in deine Doktorarbeit rein. Also sie hat wirklich, es wurde ihr von ihrem Doktorvater und dann von ihren Betreuern wirklich angeraten, dass dieses Ergebnis quasi, wenn sie schon reinschreiben muss in ihre Doktorarbeit, dann bitte so, also halt irgendwie ja nicht so reinzuschreiben, als würde es quasi hier, ja, es ist zwar eine seltsame mathematische Ergebnis, aber nicht unbedingt die Realität. Ja, also sie sollte das quasi nicht ernst nehmen, was sie da gemacht hat. Und erst als dann andere Astronomen unabhängig davon selbst nochmal hingeschaut haben, ja, hat sie das quasi, hat mir das geglaubt. Also vorher hat es wirklich geheißen, hier, schreib rein, das ist alles nur scheinbar, das ist nicht echt, oder am besten schreib's überhaupt nicht rein. Und erst als dann quasi Henry Russell hieß der Astronom, der das gemacht hat, der das geraten hat, erst als er dann später selbst nochmal die Analysen alle wiederholt hat, hat er festgestellt, okay, das stimmt wirklich. Ja. Und tatsächlich.
Und hat sie es reingeschrieben in ihre Doktorarbeit schon, oder?
Sie hat es reingeschrieben, aber eben tatsächlich eben mit dem Hinweis, das ist nur scheinbar.
Ja, okay.
Und tatsächlich, ich meine, mittlerweile heute ist das relativ klar, heute, wenn man nachschaut, dann findet man auch die Information, dass es Cecilia Payne war, die das alles rausgefunden hat. Aber damals, also tatsächlich dieser Henry Russell, weil der hat ja quasi, weil der Mann war, der das wiederholt hat, diese Forschung, der galt dann eine Zeit lang, ist quasi ist auch eher als derjenige gegolten, der diese Entdeckung gemacht hat. Also nicht die Frau, die es zuerst gemacht hat, sondern der Mann, der es danach gemacht hat. Aber heute, wie gesagt, ist allen klar, also man kann diese Information finden, wenn man sich bemüht. Sie sollte eigentlich viel offensichtlicher sein, dass Cecilia Payne das rausgefunden hat. Und es ist, das verlinken wir dann auch in den Shownotes, vor kurzem ein neues Buch erschienen. Es gab nämlich bis dahin kein wirkliches, vernünftiges, allgemein verständliches Buch, das das Leben und die Arbeit von Cecilia Payne beschreibt. Es gab immer so kürzere Geschichten in anderen Büchern, Artikel im Internet, in Zeitungen, aber kein wirkliches Buch über Cecilia Payne. Jetzt ist eins erschienen und das, ich habe es gerade erst angefangen zu lesen, aber wir werden es verlinken. Und ich kann allen nur empfehlen, sich mit dieser Frau und ihrer Arbeit zu beschäftigen. Das ist wirklich in sowohl ihr Leben als auch ihre Arbeit extrem interessant, weil eben die Frage, woraus besteht ein Stern, absolut nicht trivial ist. Das ist was, das haben wir, Sterne sehen wir seit Jahrtausenden, seit wir zum Himmel schauen können, bewusst als Menschen schauen wir zum Himmel und sehen die Dinge, und rausgefunden, woraus sie bestehen, haben wir vor knapp 100 Jahren. Ja, also es ist eine absolut nicht triviale Frage, und man sollte wissen, wenn man sich für das Universum interessiert, wie die Antwort lautet, und man sollte auch wissen, wer die Antwort gefunden hat, nämlich Cecilia Payne. Also merkt euch den Namen.
Ja, voll wichtig, das stimmt.
Ja, mehr Fragen
haben. Coole Frage. Vielen Dank, June, für deine Frage.
Ja, mehr Fragen haben wir noch nicht bekommen, weil es, wie gesagt, die erste Folge ist, die wir veröffentlichen. Aber ihr könnt uns natürlich Fragen schicken. Dafür ist die Sache ja da. Und zwar, vor allem könnt ihr uns eine E-Mail schicken, und zwar an fragen@dasuniversum.at, oder ihr nutzt andere Kontaktmöglichkeiten. Es wird uns geben oder gibt uns schon, je nachdem, was wir schon geschafft haben zu machen oder nicht. Überall dort, wo es halt Dinge gibt im Internet, auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram. Sucht einfach immer das Universum Podcast. Dann findet ihr die diversen Sachen auf den diversen Kanälen, oder geht auf unsere Homepage, die dasuniversum.at lautet, und da werdet ihr auch entsprechende Links finden. Ihr könnt uns auch irgendwie, wenn ihr uns persönlich irgendwo, ich habe Accounts bei Facebook, Ruth hat Accounts bei Facebook, Twitter, Instagram, also ihr werdet Möglichkeiten finden, uns Fragen zu stellen, und wenn ihr uns Fragen stellt, werden wir uns bemühen, sie zu beantworten.
Auf jeden Fall. Und wenn ihr uns nicht findet, finden wir euch.
Was ist denn das für Quatsch? Aber man kann uns tatsächlich finden. Also dein Planetarium, ist das jetzt wieder aktiv? Weil, wie gesagt,
jetzt gerade wieder, genau. Es ist ab heute eigentlich ist es quasi wieder möglich.
Ja, heute ist immer ein schlechter.
Das stimmt, 15. Juni.
2020, muss ich sagen, weil vielleicht hört das jemand auch noch irgendwer in fünf Jahren.
Das stimmt, ja, genau. Wir befinden uns noch in den Ausläufern, hoffentlich, der Covid-19-Pandemie. Und ich war jetzt quasi ziemlich genau 3 Monate, war das Planetarium auf Eis gelegt. Und es ist aber jetzt wieder möglich und ich habe mir sogar genau ausgerechnet, wie man die immer noch geltende 1 Meter Mindestabstandsregel einhalten kann im Planetarium. Es gehen sich halt dann jetzt nur 15 Leute aus statt 25. Normalerweise passen 25 Leute ins Planetariumszelt hinein. Jetzt gibt's Veranstaltungen mit bis zu 15 Leuten. Genau. Und die Woche bin ich eh schon wieder in einer Schule unterwegs. Und Anfang Juli gibt's dann auch eine Veranstaltung in Waldhofen. Also ich bin nicht nur in Wien unterwegs, sondern manchmal auch ein bisschen im Rest von Österreich. Genau. Und wenn ihr irgendeine Veranstaltung habt oder ein Fest, ein Geburtstagsfest, ein Sommerfest, was auch immer, dann könnt ihr mich natürlich gerne buchen.
Nur in Österreich?
Auf meiner Webseite publicspace.at. Ich war einmal in der Schweiz, da war ich eine Woche in Vorarlberg eingeladen und habe dann gleich einen kleinen Abstecher in die Schweiz gemacht. Es ist nah dran. genau, also ich bin eigentlich schon sehr, sehr hauptsächlich fast nur in Österreich unterwegs, aber...
Aber wenn jetzt jemand aus Deutschland das hört und sagt, du sollst unbedingt kommen und du kriegst absurd viel Geld dafür, dann kommst du auch, oder ja, sagst du prinzipiell natürlich nicht über die Grenze?
Natürlich.
Okay.
Eben, wie gesagt, ab heute wieder möglich. 15. Juni, Grenzen sind geöffnet. Nein, natürlich, mache ich sehr gern. Also vor allem, wenn es einfach mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen ist. Also ich fahre gern mit dem Zug nach München zum Beispiel. Also ich bin ja mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, mit dem Planetarium. Wenn die Distanz mehr als 15 Kilometer ist, one way, dann fahre ich nicht mehr mit dem Fahrrad.
Also wer jetzt zuhört und aus Österreich, aus der Schweiz oder aus München kommt, kann die Route buchen.
Es muss nicht nur München sein. Es ist nur egal, da mir gerade eingefallen.
Okay.
Passau, gut. Geht auch. Wie auch immer.
Gut, also keine, außerhalb Bayern ist nichts. Gut.
Ja, vielleicht jetzt nicht. Irgendwie. In Amsterdam war ich auch schon mal, weil meine Schwester in Amsterdam lebt. Und das war quasi ihr Geburtstagsgeschenk. Aber das sind schon eher Ausnahmen. Aber ja, genau, Süddeutschland. Aber es gibt ja auch mobile Planetarien in Deutschland.
Ach, du weißt nicht, wie so Geschäft funktioniert. Ja, also das ist
ja, tut mir leid. Ich bin da echt nicht so begabt, glaube ich.
Ja, ich komme überall hin, wo man mich einlädt. Aber wie gesagt, auch ich habe ja unter anderem war ein bisschen eingeschränkt in meiner Tätigkeit durch die allgemeinen Einschränkungen, weil ich konnte keine Vorträge halten, die geplant waren. Mit den Science Busters gab es keine Auftritte. Das wird auch alles wieder anlaufen, sofern uns da nicht wieder irgendwas Virusmäßiges dazwischen kommt. Dann gibt es im Herbst wieder Auftritte mit den Science Busters. Ich werde im Herbst wieder Vorträge halten über meine diversen Bücher und anderen Themen. Insofern habe ich jetzt nichts, was ich hier jetzt großartig ankündigen könnte, wo man mich treffen kann. Wenn man nicht zufällig irgendwo hier im Supermarkt über den Weg läuft, dann gibt es aktuell keine Möglichkeiten, mich quasi im echten Leben zu treffen. Aber virtuell, da wo man mich eh schon auch die letzten Jahre treffen konnte, also man kann sich meine Podcasts anhören, man kann sich meine Bücher anschauen, man kann mich auf Instagram und so weiter überall anschauen, das verlinken wir alles, aber wenn ihr uns finden wollt, dann findet ihr uns. Und ich hoffe, dass es dann irgendwann im Laufe der Zeit auch, wie gesagt, alles wieder ein bisschen normal wird, dass das mobile Planetarium regelmäßig mobil sein kann. Vielleicht auch über die Grenzen von Bayern hinaus, man weiß es nicht. Ich werde dann definitiv im Herbst wieder überall auftreten und dann bis dahin vermutlich auch hier darüber informieren, wo das stattfindet. Ansonsten müsst ihr aber natürlich nicht zu uns kommen, wenn ihr was wissen wollt. Wie gesagt, stellt uns bitte Fragen, das ist wichtig. Wir wollen so viele Fragen wie möglich, weil der Hauptteil dieses Podcasts soll ja wirklich die Beantwortung der Fragen sein, weil das Universum ziemlich groß ist und im Universum jede Menge passiert, dass man erklären kann, dass man verstehen kann. Es passiert auch viel, dass man nicht verstehen kann und das sind die spannendsten Sachen. Also wenn ihr denkt, da ist was, was ihr gerne wissen wollt, aber noch nicht wisst oder was ihr gerne verstehen wollt und noch nicht versteht, dann fragt uns und wenn wir es wissen oder verstehen, dann antworten wir und wenn wir es nicht wissen oder verstehen, dann
antworten wir auch, aber... Ja. Mit Disclaimer.
Erklären vielleicht, warum man es nicht wissen oder verstehen kann und warum es interessant ist, was man tun kann, um es rauszufinden oder was ihr tun könnt, um es rauszufinden. Ich meine, vielleicht entdeckt ihr mal irgendwas, weiß man nicht. Aber wie gesagt, das Universum ist groß und das Universum ist dieser Podcast und im Universum wird's, wir haben noch gar nicht darüber geredet, ob wir das jetzt in einer Woche weitermachen oder in zwei Wochen weitermachen, aber wir machen es auf jeden Fall weiter. Und wenn ihr den Podcast hört, dann wisst ihr, wie man Podcasts hört, also werdet ihr auch kein Problem haben, die nächste Folge zu hören. Und bis dahin, stellt uns die Fragen und sagt anderen Leuten, die was über das Universum wissen wollen, Bescheid, dass es uns gibt.
Juhu! Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.